Es war angekündigt, das Elend des Pazifismus, warum sie ihn immer dann nicht gibt, wenn sie ihn bräuchte. Jetzt will ich den Vortrag für heute Abend, will ich zwei Sachen verbinden, das Elend des Pazifismus sehr abstrakt behandeln und dabei unter der Hand die Argumentationen des Grünen Parteitags, wie diese Partei ja ihre Basis, die ja wirklich zum Teil zögerlich war und gezweifelt hat, hinter diesen Krieg gebracht hat und für ihn gewonnen hat. Die gliedert sich in zwei Abteilungen. Die eine ist Kritik des Pazifismus, sowas wie meine Kritik des Pazifismus, warum das verkehrt ist. Zweitens Selbstkritik des Pazifismus, wie die Pazifisten selber sich von ihrer Absage an den Krieg auf zweierlei Weise verabschieden. Das ist der zweite Abschnitt. Der dritte Abschnitt ist, erfolgreiche Kriege töten den Pazifismus. Der ist kurz, das ist bloß sowas wie ein Resümee aus dem vorherigen. Also jetzt Kritik des Pazifismus. Was ist ein Pazifist? Pazifist ist jemand, der sagt, Pax, lateinisch, heißt Frieden, der sagt, ich bin für Frieden und gegen Krieg. Krieg lehne ich ab. Wer sagt, er ist für Frieden und lehnt Krieg ab, hat, das bestreitet er auch gar nicht, das ist auch gar nicht weiter ein Rätsel, hält sehr viel für normal. Er bewegt sich mit seiner Parteinahme, wofür bin ich, für Frieden gegen Krieg, er bewegt sich mit seiner Parteinahme eindeutig auf dem Feld der Außenpolitik. Dass es dort Ziele gibt, Interessen, dass es Streitereien zwischen Staaten gibt, ist dem alles kein Rätsel, ist ihm geläufig. Das alles kauft jemand, der sagt, er ist für Frieden gegen Krieg, mit ein. Also nach der Seite hin, alle Gründe, die zum Krieg führen, kauft er mit ein, wenn er gegen die Konsequenz, den Umschlag des Friedenszustands in Krieg ist. Nächster Gedanke. Wer also auf der Ebene der Außenpolitik eine Alternative formuliert und sagt, fürs eine bin ich, gegen das andere bin ich, der erklärt zwei Zustände des zwischenstaatlichen Verkehrs, den friedlichen Zustand und den kriegerischen. Die erklärt so jemand für totale Gegensätze, für absolut nicht zusammengehörig. Er erklärt den Frieden als Nichtkrieg und den Krieg als Nichtfrieden, charakterisiert beide dadurch, dass sie nicht das andere sind, und charakterisiert dadurch beide verkehrt. Jetzt kann man schon sagen, Krieg ist nicht Frieden und Frieden ist nicht Krieg. Aber dass der Frieden insgesamt das ist, dass er die Abwesenheit der Gewalt wäre, die im Krieg sichtbar wird, das stimmt nicht. Aber auch die Umkehrung stimmt nicht. Dass der Krieg die Abwesenheit von den politischen Zwecken wäre, die im Frieden sich betätigen, auch das stimmt nicht. Wer also sagt, an der Stelle, am Unterschied von Krieg und Frieden, da siedle ich mal politische Parteilichkeit an. Da sage ich, das eine ist okay, und das andere ist furchtbar. Wer sowas macht, der täuscht sich sehr über Krieg und über Frieden. Der weiß gar nicht, wie viel Gewalt zum Frieden gehört. Und der weiß gar nicht, wie viel politische Vernunft zum Krieg gehört. Wer nämlich das eine absolut gegen das andere trennt, der sagt, Frieden, das ist Geben und Nehmen, Interessensausgleich, Kompromiss. Da hat jeder was davon. Und Krieg ist, wer so denkt, für den, der so denkt, ist Krieg das Ende der Politik. Das Versagen der Politik. Die Katastrophe. sinnlose Zerstörung, nackte Gewalt und lauter so Zeug. Dass die uralte Clausewitz-Formulierung Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, diesen Gedanken, den streicht jeder durch, der sagt, er ist für Frieden und nicht für Krieg. Der weiß nämlich gar nicht, wie sehr der Frieden den Krieg braucht und wie umgekehrt, wie sehr der Krieg Mittel des Friedens ist. Oder umgekehrt, wer das sich mal klar macht, der kann nie sagen, er ist für einen Frieden, für diesen Frieden und gegen Krieg. Also, was ist denn nun der Frieden zwischen den Staaten, der in der Alternative Krieg und Frieden so hoch geschätzt wird? Der Frieden zwischen den Staaten ist nichts anderes als der jeweils erreichte Zustand der Gewalt. Frieden ist überhaupt nichts anderes als ein Gewaltverhältnis, dann, wenn beide Seiten sagen, damit lebe ich. Deswegen ist es auch gar kein Rätsel. Jeder Frieden ist das Ergebnis des letzten Kriegs. Wenn also Staaten in einem Verkehr zueinander treten, dann ist die erste Friedenstat, das ist die Anerkennung. Ich ziehe den Hut vor dir. Ich lasse dich gelten, anderer Staat. Aber das ist nichts Harmloses, nichts Freundliches. Der Frieden zwischen Staaten ist, ich anerkenne, dass du eine Gewalt aus eigenem Recht bist, und zwar deswegen, weil ich um dich nicht rumkomme. Staaten erkennen sich wechselseitig als Gewalten an. Und das nicht nur überhaupt, nicht in dem Sinn, okay, du bist der Gewalt, ich bin der Gewalt, wir sind also Fleisch vom gleichen Fleische und deswegen gelten wir uns gleich gut. So ist es gar nicht. Staaten erkennen sich wechselseitig als Gewalten an und zwar immer als die Gewalten, die sie sind. Also da, wenn ein ganz mächtiger Staat einen ganz ohnmächtigen anerkennt, einen ganz kleinen, dann erkennt er den zwar meinetwegen an, als okay, du bist im Prinzip auch sowas wie ich, aber doch bloß im Prinzip. Der Sache nach bist du von meiner Sorte was ganz Kleins und ich bin von meiner Sorte was ganz Großes. Und das heißt was für unser wechselseitiges Verhältnis. Wenn die große EU Verträge mit den mittel- und trostlosen AKP-Staaten schließt, das sind so dritte Weltländer, die früher Kolonien der Briten oder Franzosen oder Spanier gewesen sind. Dann sind diese Verträge welche, wo eine große Macht mit total abhängigen Ländern Verträge schließt. Die schauen auch entsprechend aus. Also wenn Staaten sich wechselseitig respektieren, dann respektieren sie im anderen immer die Macht, die der andere ist. Und wenn der eine kleine Macht ist, dann respektieren sie auch entsprechend wenig. Aber eine große Macht, wenn andere, ja, die verdient mehr Respekt, und zwar weil sie mehr Gewalt ist. Insofern ist der Frieden überhaupt nur ein Einwilligen in das gewaltmäßige Kräfteverhältnis, das existiert. Deswegen, wie gesagt, sind Verträge zwischen den Staaten kein harmloses Geben und Nehmen, so nach dem Muster, ich gebe dir was, was ich nicht brauche und du brauchen kannst und du gibst mir was, was umgekehrt du hast, aber nicht brauchst, dann hat jeder was davon. Das Geben und Nehmen zwischen Staaten, die Verträge, die das dann regeln, sind ihrer Natur nach ungleiche Verträge. In ihnen reflektiert sich, in ihnen betätigt sich nämlich die wechselseitige Erpressungsmacht der beiden Parteien. Also, das ist auch so ein Ding, das ist bekannt. Europa und Amerika verlangen vom Rest der Welt immer, dass diese alle anderen Staaten protektionistische Maßnahmen aufgeben sollen. Sie selber genehmigen sich genau dieselben Maßnahmen dann, wenn sie sie für nützlich und nötig halten. In der Staatenwelt herrscht halt nicht gleiches Recht für alle, sondern in der Staatenwelt herrscht, ist Recht das, was zwei Gewalten wechselseitig als ihrem Kräfteverhältnis angemessen anerkannt haben. Es stimmt schon, dass formell jeder Vertrag Leistung und Gegenleistung enthält. Jeder Vertrag hat es, ihr lasst mein Weizen rein, dafür lassen wir eure Elektronikprodukte rein. Nur, was da ins Verhältnis gerückt wird und wo das Verhältnis als ausgewogen erachtet wird von beiden Parteien, das hat kein irgendwie geartetes Maß von Gerechtigkeit oder von gleichem Wert beider Seiten, geldmäßig wie im Inland, sondern das hat das Maß darin, wie viel Respekt kann ich von dir verlangen angesichts der Macht und Gewalt, die ich bin und in Anbetracht dessen, was für eine Macht und Gewalt du bist. Da merkt man, dass die Klagen über den ungleichen Tausch oder die Klagen über unfaire Verträge, das sind alles Idealismen in Bezug auf die Welt des Imperialismus. Die verraten bloß, wie wenig die Leute, die da klagen, drüber davon wissen, was Normalität im zwischenstaatlichen Verkehr ist. Die klagen über ungleiche Verträge, als ob es was Irreguläres wäre. Meine Behauptung heißt, Verträge sind ihrer Natur nach ungleich, weil in ihnen reflektiert sich das Kräfteverhältnis dieser beiden Gewalten, die aufeinandertreffen. Oder anders ausgedrückt, das ist die Gleichheit der Verträge. Das ist ihr Gerechtigkeit, dass in ihnen dem Staat, dem einen wie dem anderen Staat, tja, wie man so redet, sein Recht wird. Und das heißt, das anerkannt wird, was er an Gewalt in die Waagschale zu werfen vermag. Hör mal, was so geläufig ist. Klar, da hört mancher schon den Imperialismus raus. Es ist die Rede von unser Öl. Wir können nicht dulden, dass die Nachschubrouten für unser Öl unterbrochen werden. Oder wir können auch nicht dulden, dass womöglich die Herstellerländer den Nachschub von unserem Öl einstellen. Die erste Hälfte des Satzes ist, dass die Leute, die so reden, oder die Staatsmänner, die so reden, sagen, wir sind von was abhängig, was wir nicht selber haben, Öl. Unser Öl ist deswegen zweitens was, was eigentlich nicht unser Öl ist, sondern denen erst. Hat er erstmal wem anders. Drittens wird die Abhängigkeit aber als unser Recht ausgesprochen. Jeder vergreift sich an unseren Rechten, wenn er meint, uns unser Öl nicht mehr verkaufen zu wollen. Oder wenn er meint, er habe das Recht, den Verkauf des Öls an uns zu verweigern, zu bremsen, zu unterbinden. Also, denen ihr Öl ist unser Recht. Und das steckt in dem unser Öl. Und darin drückt sich halt sofort das Kräfteverhältnis aus, ja, Europa ist halt was anderes als irgendeine so eine arabische Ölquelle mit ein bisschen Staat außenrum. Es ist dabei gar nicht so, das ist wieder ein neuer Unterpunkt. Der erste war, jeder Friede zwischen Staaten ist ein Zustand der Gewalt und anerkannt werden die Staaten untereinander immer als die spezielle Gewalt, die sie sind. Zweitens, deswegen ist der Austausch zwischen Staaten kein harmonisches Geben und Nehmen, nichts Gleiches, sondern was, wo immer sich die Gewaltverhältnisse zwischen den Staaten drin ausdrücken. Drittens, und die Frage, ob sich in diesem und jenem Austausch, in diesem und jenem Vertrag auch das Gewaltverhältnis der beiden Staaten angemessen ausdrückt, das ist überhaupt das Lebenselixier der zwischenstaatlichen Beziehungen. Die ganzen Beziehungen, die Staaten zwischeneinander pflegen, sind ein einziges Abchecken, lässt du mir das Recht, auf das ich einen Anspruch habe. Und die Reflexion findet statt als eine Ebene drüber, nämlich auf der unteren Ebene sind die Verträge und der Stoff und der zwischenstaatliche Handel und sonst was. Und der Ebene drüber, oder, und jeder dieser Gegenstände, alles das, was den Stoff abgibt, wird zweitens betrachtet unter dem Gesichtspunkt, entspricht das, was wir hier an Verhältnis zueinander eingehen, den Anerkennungsverhältnissen, auf die wir Anspruch erheben können. Deswegen gibt es zwischen Staaten, also weil die tatsächlichen Beziehungen immer auf die Rechte, die man beansprucht, hin bezogen werden. Deswegen gibt es zwischen Staaten gute und schlechte Beziehungen. Was sind gute Beziehungen? Gute Beziehungen ist, wenn zwei Staaten sagen, wir machen was miteinander aus und wir beide sehen in dem, was wir miteinander ausgemacht haben, unsere jeweiligen Ansprüche vom anderen anerkannt. Der andere gewährt uns das, worauf wir selber glauben, dass wir von ihm beanspruchen können. Das sind schlechte Beziehungen. Schlecht sind die Beziehungen, wenn rauskommt, der andere Staat konzediert mir nicht das, worauf ich in Anbetracht der Macht und also der Rechte, die ich in der Welt habe, meine Anspruch erheben zu können. Dann sagt man dem anderen, dass man mit ihm oder mit den beiderseitigen Beziehungen sehr unzufrieden ist. Und das ist ein Aufruf zur Korrektur. Das ist der Aufruf, korrigier dich, konzediere mir etwas anderes, als du von dir aus meinst, mir konzedieren zu wollen. Insofern, wenn die Beziehungen schlecht sind, das weiß auch schon jeder, wenn die Beziehungen schlecht sind und immer schlechter werden, ist der Umschlag zum Krieg nicht mehr weit. Gegenwärtig zum Beispiel sind die Beziehungen zwischen Amerika und China schlecht. Da drücken beide Staaten aus, dass der andere nicht zugibt, was man von ihm verlangt, und keiner der beiden sagt, okay, ich gebe nach, machen wir wieder gute Beziehungen, ich tue, was ihr wollt. Sondern beide Seiten beharren drauf, sie hätten auf etwas anderes einen Anspruch, als die andere Seite gelten lässt. Dann sind die Beziehungen gespannt. Oder im Keller, oder Eiszeit ist angesagt, oder wie immer das dann ausgedrückt wird. Jedenfalls, das Prinzip ist klar. Das Prinzip ist, Staaten sind unzufrieden miteinander, weil die andere Seite nicht das einräumt, nicht was man gern hätte, nicht was man will, sondern das, worauf man wegen der Gewalt, die man selber ist, meint, von der anderen Seite, Nachgiebigkeit oder das Zugeständnis, von dem man meint, die andere Seite muss doch sehen, mir kann man das doch nicht verweigern. Und immer, wenn Staaten unzufrieden sind, ist immer das, mir kann man es nicht verweigern, mir im Sinn von nicht, das kann man doch einem Staat nicht verweigern oder irgend sowas, sondern immer mir in Anbetracht dessen, wie viel ich gewaltmäßig oder weltwirtschaftlich, erst weltwirtschaftlich, zweitens gewaltmäßig, auf die Waage bringe. Mir kann man das doch nicht verweigern. Da haben wir jetzt dann auch schon den letzten Punkt von meinem wunderbaren Frieden. Der Frieden mündet in Krieg. Wenn zwei Staaten zu dem Schluss kommen, der andere verweigert mir grundsätzlich, das ist bei dem kein Irrtum, das ist bei dem kein korrigierbarer Missgriff, sondern der verweigert mir mutwillig das, worauf ich doch Anspruch erheben kann. Der verweigert mir das, was mein Recht ist. Dann muss man wirklich sagen, dann ist die Grundlage des Friedens entfallen. Denn was ist Frieden? Nichts anders, als dass zwei Gewalten sagen, sie können mit dem Kräfteverhältnis leben, solange der andere das Kräfteverhältnis akzeptiert, so wie ich selber sehe. Also solange der andere sich auf meine Definition des Kräfteverhältnisses zwischen uns einlässt. Das ist doch der ganze Frieden.
Deswegen ist klar, wenn ein Staat zu dem Schluss kommt, der andere Staat verweigert mir den Respekt, so richtig nach dem Muster, weiß der nicht, wie viel Macht ich habe? Oder will der es nicht, obwohl er es weiß? Wenn ein Staat zu dem Schluss kommt, dann ist Krieg angesagt. Dann muss nämlich, und jetzt ist wirklich lustig, dann muss Krieg die Grundlagen des Friedens wiederherstellen, die verloren gegangen sind. Krieg ist dann nichts anderes als, ja, wenn ich als die Gewalt, die ich bin, nicht anerkannt werde, dann muss ich erstmal beweisen, was für eine Gewalt ich bin. Dann muss ich mit meiner Gewalt die Anerkennung erzwingen, die mir friedlich verweigert worden ist.
Ist mal einen Augenblick rausgesprungen, ehe wir dann zum Krieg nochmal zurückgehen. Wer gegen Krieg ist, also Pazifist, sich als Pazifist bekennt, der erschrickt an einer Stelle. Ihm fällt was auf. Ihm fällt die Barbarei dieser Gesellschaft auf. Nämlich, dass sie auf nackter Gewalt beruht. Und die Gewalt überhaupt bloß zwei Zustände kennt. Entweder sie ist anerkannt, dann wirkt sie durch die bloße Erinnerung an, schau wer ich bin, also dann weißt du auch, was ansteht. Oder sie ist nicht anerkannt, ja dann kämpft sie um die Anerkennung. Wer Pazifist ist, hat jetzt aber zweitens, er hat die Barbarei bemerkt, aber kaum wird sie bemerkt, wird sie wieder aus dem System ausgeschlossen. Wird gleich behauptet, das gehört nicht ins Programm der Politik. Kaum merkt man am Übergang von Frieden zu Krieg, an der Existenz von Kriegen hier und dort und dass sie doch an Normalität im Staatenleben sind. An diesem Phänomen wird die Barbarei bemerkt. Aber dann wird gleich gesagt, das gehört nicht zum System, sondern das sind ja Versagen der Politik. Das ist eigentlich das Antipolitische. Dann wird eben bloß sinnlose Zerstörung gesehen und überhaupt nicht mehr das, warum das ein Teil und eigentlich die Grundlage aller Politik ist. Am alltäglichen Frieden wird nicht bemerkt, dass er doch bloß das anerkannte Gewaltverhältnis ist. Deswegen erscheint dann der Übergang zum Krieg wie ein Rausfallen aus allem, was vorher gilt. Stimmt aber gar nicht, es wird überhaupt gar nicht groß was verlassen. Verlassen wird bloß der Zustand, ich setze mich mit meiner Gewalt durch, dadurch, dass die andere Seite sie in Rechnung stellt, dass sie anerkannt ist von der anderen Seite. Ich merke, die andere Seite ist nicht bereit, meine Gewalt in Rechnung zu stellen mit dem Gewicht, von dem ich behaupte, dass sie hat. Na dann, im Grund streiten sie sich doch dann drum, hast du überhaupt so viel Gewicht, wie du sagst? Ja, wenn zwei Seiten die Frage stellen, bist du überhaupt so mächtig, wie du tust? Ja, dann muss man wirklich sagen, dann müssen die Waffen sprechen, das muss entschieden werden durch das Aufeinandertreffen der Gewalten. Und man muss, jetzt auch der nächste Gedanke, das ist jetzt der erste wieder zum Krieg selber. Der Krieg hat einen Zweck, nämlich den Zweck, den Willen, meine Gewalt nicht anzuerkennen, zu brechen. Auf der Gegenseite. Dazu, um den Willen zu brechen, muss man ihm die Fähigkeit nehmen, Widerstand zu leisten. Muss man ihm die Fähigkeit zum Neinsagen nehmen. Also ist die Entwaffnung der anderen Macht der Zweck des Krieges. So politisch ist der Krieg, also so wenig das sinnlose Gegenteil von Politik, dass der ganze Krieg begleitet wird von Kriegsdiplomatie. Und was ist Kriegsdiplomatie? Kriegsdiplomatie ist, beide Seiten hauen sich wechselseitig ihre Machtmittel
Und es heißt immer in sehr hohem Maß ihre Menschen zusammen. Und dann wird zerstört und gestorben und nebenher sind dauernd Emissäre unterwegs und fragen, hast du es denn jetzt kapiert? Wie weit ist es denn mit deinem Willen zur Unterordnung? Ist er schon so weit? Oder meinst du, du kannst immer noch Nein sagen? Sogar die unterlegene Seite macht Kriegsdiplomatie, indem sie die Kapitulation verzögert und sucht, ob es bei der starken Seite nicht auch einen Willen zu einer neuen Einigung gibt, unterhalb dessen, dass der eigene Staat ganz zerstört wird. Ja, das, was da läuft, ist tägliche Kriegsdiplomatie und immer ist es die Frage, seid ihr schon weich geklopft? Ist schon genug kaputt bei euch? Habt das verstanden? Seht das ein. Und übrigens, der Krieg endet, damit man sich da keiner Täuschung hingibt, der Krieg endet mit der Zerstörung der Fähigkeit des Gegners, Widerstand zu leisten. Gleichgültig, ob die Zerstörung vor der Kapitulation oder nach der Kapitulation stattfindet. Vor der Kapitulation findet die, denn das, so geht Krieg nicht, dass zwei Staaten aufeinander schießen und dann sagt einer, halt, ich gib's auf, sondern ach so, okay, geht's wieder von vorne los. Sondern dann heißt schon der andere, ja, ja, also du gibst auf, das heißt jetzt was. Das heißt, du hast die nächsten 15 Jahre keine Mittel mehr, im falschen Moment Nein zu sagen. Also entweder die Abrüstung des Gegners findet als Krieg statt, als Zerstörung seiner Machtmittel im Kampfe. Oder die Abrüstung des Gegners findet nach dem Friedensschluss statt. Dann werden ihm seine Waffen weggenommen, dann wird Rüstungsbeschränkung vereinbart, dann wird gesagt, du darfst keine Flieger haben, die weiter als 150 Kilometer fliegen können. Oder du darfst Flieger haben, die nur leicht bewaffnet sind und keine schweren Bomben tragen können, oder wie das halt geht. Jedenfalls, dann wird ein Aufsichtsregime über den anderen Staat verhängt und sichergestellt, dass der zweifelhafte Wille des Gegners auf lange Sicht die Fähigkeit zu seiner unzuverlässigen Betätigung verliert. Und zu guter Letzt, es klingt zwar wie ein Witz und ist zwar auch fast einer, zu guter Letzt ist der Krieg darin kein absoluter Gegensatz zum Frieden, dass jeder Krieg mit einem Frieden endet. Irgendwann hört der Krieg auf und dann ist wieder Frieden. Und zwar genau der dem Kräfteverhältnis entspricht, das der Krieg hergestellt hat.